naja, das Risiko ist da, dass man immer mehr zum YouTube-Kasper verkommt und sich nicht mehr auf das konzentrieren kann, was eine Band eigentlich machen sollte, nämlich vorrangig gute Musik machen und so viel Zeit, wie sie dafür aufbringen kann, damit verbringen, unterwegs zu sein und live für Leute zu spielen.
Die Szenemacher. Dein Podcast für Kulturschaffende, Medienmacher, Szeneinteressierte und Musiker.
Bei mir ist heute der Andreas von Stera und als ich über das Thema Musikstreaming sprechen wollte, da ist mir aufgefallen, dass er gerade so ein bisschen am Abkotzen war und gesagt hat, Streaming, das lohnt sich nicht mehr aus meiner Sicht. Unsere Musik wird es jetzt ab sofort auf Bandcamp geben. Ist das richtig so?
Nein, also auf Bandcamp gab es uns vorher sowieso und uns gibt es auch weiter auf dem Streaming. Mein Punkt war nicht so sehr, dass ich unsere Musik vom Streaming runternehmen wollte, weil das bringt gar nichts. Ich glaube, das würde niemandem helfen. Es war eher so eine Kombination aus der Situation, dass ich einerseits, so ein bisschen über dem Anblick über die Zahlen oder fehlenden Zahlen der Royalties aus dem Streaming ein bisschen angepisst war und auch parallel dazu selber entschieden hatte, so ein bisschen auch aus Kostengründen, eine Art Streaming-Pause aus persönlicher Sicht zu machen. Und das war auch einfach die Situation, dass genau in dem Moment dann Spotify diesen Jahres-Wrap-Up herausschickte, wo sehr viele Bands, die ich kannte, dann quasi mit so einem Bild zeigen konnten, wir haben so und so viel 1000 Songs gestreamt und so weiter. Soweit, so gut. Das sieht dann immer sehr beeindruckend aus, erstmal. Aber wenn man halt mal selber den Einblick hat und sieht, wie viel von diesen paar tausend Streams übrig bleibt bei der Band, dann ist das ein bisschen weniger beeindruckend. Und das war eher so der Punkt, den ich da rüberbringen wollte.
Ja, ganz genau. Also die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich bin jetzt mit meiner Band Murder and Secrecy gerade mal so vierstellig gewesen beim letzten Release. Das war dann irgendwie ein kleines Taschengeld von noch nicht mal 1 Euro oder so. Ungefähr ähnliches Bild bei dir?
Ja, das kommt ungefähr hin, wobei die Schlüssel versteht wahrscheinlich auch niemand so wirklich, außer den Leuten von Spotify selbst. Wir haben unterschiedliche Alben auch auf verschiedenen Vertriebswegen halt, ne? Aber ich habe das Live-Album und das Thin White Paint-Album zum Beispiel Anfang letzten Jahres nochmal über einen Digitalvertrieb online gebracht und sehe halt jetzt monatlich wirklich sehr genau, was dann davon übrig bleibt. Und habe neulich noch Witze gemacht, dass halt irgendwie wir den ersten Euro verdient hätten und ich das Geld aber sofort rücksichtslos im Music Store auf ein Gitarrenplektrum verschwendet hätte. Wo ich es doch stattdessen auch im Supermarkt für, 2,5 Becher Joghurt oder so hätte ausgeben können. Man nimmt es halt erstmal so ein bisschen mit Humor, aber irgendwann denkt man sich auch so, was zur Hölle?
Ja, man kann es ja auch nur mit Humor nehmen. Ich habe mal ein paar Zahlen vorbereitet, die sind ganz interessant. Und zwar gab es mal einen Artikel auf Backstage Pro und da wurde ausgerechnet, um das Mindestlohnniveau zu erreichen. Und das liegt bei 1560 Euro ungefähr. Wie viele Streams man auf den verschiedenen Streaming-Plattformen haben müsste.
Und das wäre für eine Person, nämlich.
Genau, für eine Person, ja. Da sind ein paar Streaming-Plattformen gelistet, so die wichtigsten im Endeffekt. Fangen wir natürlich mal an mit dem Branchenprimus, mit Spotify. So, da bräuchtest du 390.000 Streams und da ist der Vergütungsschlüssel im Schnitt 0,004 Cent pro einzelnen Stream. So, das deckt sich so in etwa mit dem, was bei Deezer läuft, bei Apple Musik ist ein bisschen weniger, bräuchte es 232.000 Streams. Sehr gut wird bei Napster und Tidal, wie heißen die? Tidal,
ne? Ich glaube, es heißt Tidal, ja.
Bei denen ist es ganz cool, die zahlen tatsächlich 0,01 Cent.
Oh.
Ja, und da bräuchtest du theoretisch nur 130.000 Streams, eben für eine Person dieses Mindestlohn-Dingens. Am anderen Ende, und das dürfte, glaube ich, keinen überraschen, da liegt YouTube. YouTube vergütet 0,00063 Cent pro Stream und da brauchst du 2.476.190 Streams, um eben diesen ja, um diesen Betrag zu erreichen. Erstmal, was sagst du zu den Zahlen?
Ja gut, also was YouTube angeht, ich meine, da steckt ja Google dahinter und das ist ja nichts Neues. Jetzt war ja damals in diesem Rechtsstreit zwischen der GEMA, wo ich jetzt gar nicht irgendwie groß irgendwie unbedingt für die GEMA-Partei greifen möchte, aber Google und die GEMA waren da, was diese Dinge angeht, lange diese Erzfeinde vor Gericht. Und da hat natürlich Googles Marketingabteilung einen guten Job damit gemacht, einfach die Gegenseite dermaßen unmöglich zu machen, dass es halt leider keinen mehr interessiert, dass ein Konzern wie Google, der so gut die steuerfreien Milliardenbeträge einstreicht, einfach effektiv halt überhaupt nichts davon für die Leute, die ihnen das effektiv erwirtschaften, wieder rausrückt. Das ist natürlich der absolute Gipfel, wenn man diese Zahlen vergleicht. Bei den Streaming-Plattformen selbst wäre es natürlich schön, wenn dann mehr Leute, die, was war das jetzt, ich glaube Deezer und Tidal oder was? Hier?
Tidal vor allen Dingen.
Ja, wenn das halt mehr Leute dann benutzen würden, wäre dann vielleicht schön.
Tidal hat auch noch einen anderen Vorteil. Ich habe da jetzt letztens ein Probeabo abgeschlossen und das sage ich jetzt als Privatperson, unabhängig vom Podcast. Und die haben ja das Master. Also du kannst direkt das Master aus dem Studio hören in was weiß ich wie viel Bit, 24 Bit oder so. Und das ist halt auch eine ganz andere Qualität als das, was jetzt zum Beispiel bei Spotify geboten wird. Und ich finde, das lohnt sich auch aus Konsumentensicht. Und es ist auch nicht verwunderlich, dass hinter Tidal, da stehen ja auch Musiker, ne, die das gegründet haben. Viele Streaming-Anbieter haben ja ihren Background eher in der IT-Branche. Ja. Und da merkt man halt natürlich schon, dass es auch anders geht, ne, wenn man möchte.
Ja. Wobei das natürlich auch dann wieder ein Unterschied ist, was die Anwendung betrifft. Ne? Ich meine, nicht jeder Nutzer von so einer Plattform ist jetzt irgendwie, was man jetzt, sag ich mal, landläufig als Audiophil bezeichnen würde. Die meisten Leute, sind wir mal ehrlich, hören diese Sachen dann ja auch irgendwie übers Handy, wenn sie unterwegs sind oder im Auto oder so, ja. Und ob jetzt der Unterschied zwischen einer, weiß ich nicht, 320 Dingens MP3.
Kilobyte oder KBPS.
Genau, also einer gut aufgelösten MP3 und irgendwie dem 24-Bit-Master, ob der Unterschied nachher überhaupt für irgendjemanden ernsthaft hörbar ist, wenn du das über dein Handy hörst und irgendwelche Billigkopfhörer oder die Quäker im Handy, ja, das macht den Unterschied dann auch nicht mehr. Für jemanden, der es zu Hause über eine gute Anlage hört, kann es sein, dass man den Unterschied dann hier und da hört, je nach Produktion. Wobei ich dann eh davon ausgehen würde, dass solche Leute wahrscheinlich die Sachen dann eh am liebsten über Vinyl hören oder so. Und dann nicht irgendwie, weiß ich nicht, eine 10.000 Euro Röhrenanlage mit einem Streaming-Anbieter verbinden. Ich meine, das macht dann ja auch keiner.
Wobei man sagen muss, Streaming-Anbieter schicken zwar 320 kbps raus, aber das Material ist trotzdem nochmal komprimiert und trotzdem nochmal bearbeitet. Gerade auch, wenn du zum Beispiel eine Lautstärkenangleichung vornimmst. Und bei Spotify hat das zum Beispiel den Effekt, dass du ein relativ dumpfes Signal bekommst. Also die Aufnahmen klingen weitaus genormter auch. Also offensichtlich ist auch eine Frequenzangleichung mit im Spiel. Mhm. Und dumpfer, als wenn du es zum Beispiel über, keine Ahnung, wenn du es digital kaufst oder wenn du es von CD abspielst. Also eigentlich hat man ja auch einen qualitativen Verlust. Ne? Aber du hast ja gerade gesagt, die Leute, die interessiert es ja eher nicht so, weil sie es ja eh auch über minderwertige Abspielgeräte oft abspielen. Ja, ne?
Das ist ein Unterschied, der mir auch schon aufgefallen ist bei der einen oder anderen Aufnahme. Aber da muss man auch wieder gucken, so, wer die Hauptzielgruppe ist. Es sind zwar dann jetzt nicht nur die ganz jungen Leute, aber wir haben natürlich irgendwie mindestens eine Generation von Leuten, die damit aufgewachsen ist, ihre Musik über Handy-Quäker zu hören und auch Musik zu hören, die dafür produziert wurde, dass die da halbwegs klingt. Und das hat halt mit irgendwie, weiß ich nicht, Dark Side of the Moon auf einer Röhrenanlage vom Musikkonsum selbst her einfach nichts zu tun. Ja, ohne da jetzt irgendwie für die ein oder andere entweder Generation oder Musikrichtung irgendwie Partei ergreifen zu wollen. Aber das sind einfach zwei Paar Schuhe.
Schauen wir uns mal die Zahlen weiter an. Und zwar haben wir jetzt ja auch einen veränderten Markt mittlerweile, also Streaming boomt, ja? Egal ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Und zwar von 2017 bis 2018 gab es eine 50-prozentige Steigerung des Marktes. Das belegt hier der Recording Industry Association of America, Dinges, also die RIAA. Mhm. Die gerade Spotify und YouTube konnten zulegen mit 26%. So, dann haben wir aber auf der anderen Seite, und wir leben ja momentan in einer Zeit der Extremen, ne, alles ist immer entweder oder, da wundert es einen auch nicht, dass die Vinylschallplatte, also die ist halt jetzt auch am Boomen, parallel, natürlich in einem ganz anderen Kosmos. Also da reden wir von einer 8%igen Steigerung von dem Markt, der vorher schon nicht so viel abgeworfen hat. Ja. Allerdings, und das ist bemerkenswert, Vinyl wird voraussichtlich 2019 die CD erstmals überholen. Und jetzt könnte man natürlich meinen, boah, krass, wie viel Vinyl verkauft wird. Ist aber nicht so, weil die CD ist auf der anderen Seite um 34% gesunken. Das heißt, eigentlich kann man sagen, Vinyl hat ein bisschen zugelegt, CD hat massiv verloren. Ja, das ist die Geschichte. Und da überlegt man sich natürlich schon, ob man jetzt, ja, ich meine, du hast jetzt gesagt, du machst erstmal eine Streaming-Pause, ne? Aber da muss man sich natürlich langfristig schon überlegen, ja, wo die Alternativen dann sind. Und du hast jetzt Bandcamp angesprochen. Da gab es erstmals 2016 Zahlen, da haben sie gesagt, sie haben 150 Millionen Dollar an die Bands ausgegeben. Allerdings konnte ich nicht in Erfahrung bringen, wie viele Künstler zu dem Zeitpunkt angemeldet waren. Hast du eine Vorstellung, wie viele Künstler sich auf Bandcamp rumtreiben?
Oh, keine Ahnung. Das sind aber sehr viele auf jeden Fall. Also ich habe jetzt nie geguckt, ob irgendwie so die großen einschlägigen Namen aus, sagen wir mal, aus der Metal-Szene jetzt zum Beispiel, ob die da wirklich alle sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber so die Bands, die ich so aus dem weitestgehenden Untergrundumfeld kenne, sind da eigentlich alle vertreten. Ich kann noch nicht einschätzen, wie das mit irgendwelchen Schlüsseln oder so da aussieht, wobei es da eigentlich im Prinzip sehr viel einfacher ist. Also Bandcamp kassiert eigentlich pro Verkauf einen gewissen Prozentsatz und dann kann man sich halt an einer Hand ausrechnen, was man nachher raus hat. Und das Schöne ist aber, wenn jemand mein Album bei Bandcamp kauft, unser Album bei Bandcamp kauft, dann wird der Betrag, der mir davon zusteht, halt auch sofort auf das entsprechende PayPal-Konto überwiesen. Ich muss nicht irgendwie ein Jahr irgendwie darauf warten, dass das mit irgendwelchen Verwertungsgesellschaften verrechnet wird. Das Geld wird einfach sofort weitergereicht. Und wenn zum Beispiel bei Album-Release wir sagen, okay, wir stellen die ganzen Sachen auf Bandcamp und die ersten, sagen wir mal, 50 Leute, 70 Leute, 100 Leute oder so gehen auf Bandcamp und bestellen da das Album vor, dann können wir halt unmittelbar bei dem Release die ersten Rechnungen auch schon wieder sofort bezahlen und müssen nicht irgendwie lange rechnen und lange Geld verhalten. Deswegen ist Bandcamp für die Künstler auf jeden Fall mit weitem Abstand die angenehmste Lösung. Die kassieren ihre paar Prozent, die sollen die auch gerne haben, weil das funktioniert, die machen das gut, was sie machen, dann sollen die auch dafür gut bezahlt werden. Aber der Vorteil für uns ist halt immens größer und das gilt vielleicht auch für andere Plattformen, wo man die Sachen kauft, die mit dem großen A zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel jetzt die Tage noch gesehen in diesem User-Backend für meinen Digitalvertrieb, in dem ich den ich schon erwähnt hatte, wo ich diese zwei Platten hochgestellt habe. Über Monate lang sah ich da erstmal nur die Streaming-Zahlen, das waren dann ein paar Cent. Und auf einmal hat jemand dann irgendwie bei Apple Music ein Album davon gekauft. Und auf einmal stehen dann ein paar Euro von einem Verkauf. So, das heißt, wenn einer irgendwie auf Apple Music oder bei Amazon Music oder bei, am liebsten natürlich bei Bandcamp, weil das so ein bisschen im Untergrund ist, da einer das Album kauft, dann sind für uns diese gesamten Streaming-Zahlen von hunderten Usern oder tausende Streams alles völlig kalter Kaffee, weil es einen viel größeren Unterschied macht, dass ein einziger dieses Album digital gekauft hat. Nur nicht mal auf CD.
Ja, also das kann ich nur unterstreichen. Ich bin ein großer Fan von Bandcamp. Einfach, weil, wie du schon gesagt hast, es ist super einfach. Man stellt seinen Kram da online und die haben ein sehr schönes Backend, wo man viele schöne Sachen einstellen kann. Pre-Order, man kann Merch reinstellen noch zusätzlich, man kann Bonusmaterial beifügen und es gibt ganz viele tolle Möglichkeiten, so ein Release auch einzigartig zu machen und auch wertig, also so, dass eben nicht nur der Download inbegriffen ist. Die Leute bekommen neben den MP3s auch WAV-Files, beziehungsweise ist das ja das Ausgangsmaterial, also hochauflösende Audioformate.
Unkomprimiert vor allem.
Unkomprimiert, genau. Also es ist wirklich, es ist einfach ein schönes Paket, was man den Leuten anbieten kann. Und ich finde auch, ich persönlich habe da mehr davon, als wenn Leute CDs kaufen, weil CDs muss ich ja erstmal produzieren. Ja? Ja. Ich meine, das ist, haben wir beide eine unterschiedliche Ausgangslage, weil du bist ein live spielender Musiker. Ich bin jemand, der ein Projektstudio hat. Ich verkaufe Musik im Prinzip nur online, sonst mache ich mit nichts. Ich stehe momentan nicht auf der Bühne. Und für mich ist CDs zu produzieren deswegen ein Aufwand, weil das geht ja eigentlich nur gut bei Live-Shows weg, bei Bands kleinerer Größenordnung. Ne? Ja. Jetzt haben wir aber das Problem, dass die Downloadzahlen immer weiter schrumpfen im Mainstream-Bereich. Ich glaube aber, dass im Underground-Bereich Downloads tatsächlich noch eine gute Lösung sind, oder was meinst du?
Ja, ich will jetzt keine große Kaffeesatzleserei betreiben. Ich finde, man sollte halt alle Varianten, die Leute möglicherweise haben wollen, die dafür irgendwie bereit sind, Geld auszugeben, sollte man denen auch bereitstellen. Weil ich glaube, diese Haltung, dass man sagte, wir machen unser Format und ihr habt das gefälligst zu kaufen oder sonst, das hat ja irgendwie schon bei diesen ganzen Download-Fragen vor 15 Jahren, 20 Jahren schon grandios nicht funktioniert. Und insofern finde ich, wenn man den Mehraufwand dadurch nicht wirklich hat, zu sagen, okay, wir bieten den Leuten einfach dasselbe Album in allen möglichen Varianten des Downloaden, Streamen oder in verschiedenen Konfigurationen kaufen zu können, mache ich mir diese Arbeit gerne. Finde ich dann auch interessant. Ich meine, Hauptsache die Leute bekommen es auf einer Plattform oder auf einer Ebene, wo sie es gerne haben möchten, und die Leute kommen dann die Musik.
Auf welcher Ebene willst du es denn haben? Also wie nutzt du, wie ist dein privater Musikkonsum?
ja, da muss ich natürlich jetzt so meinen Musikerhut ein bisschen absetzen und meinen Privatkonsumentenhut aufsetzen. Ich habe, wie gesagt, bis jetzt eigentlich das ganze Spotify ja auch selber benutzt und auch sehr gerne benutzt, weil ich zum Beispiel durch eine private Situation in den letzten Jahren zehntausende Kilometer Auto fahren musste und mir nicht jedes Mal vorher eine andere Playlist aufs Telefon packen möchte oder so. Und es ist natürlich für einen Konsumenten super, sagen zu können, okay, ich habe einen kleinen Betrag ausgegeben, das Ganze ist safe, das Ganze ist legal, okay, Tonqualität, und ich mache mir eine lange Playlist und kann im Notfall ein bisschen Datenvolumen opfern, um selbst von der noch abweichen zu können. Für Konsumenten ist es natürlich völlig fraglos richtig gut. Deswegen glaube ich auch, dass es ein Format ist, was so schnell nicht weggehen wird. Jetzt bin ich natürlich noch so ein 90er-Jahre-Kind, was mit CDs und LPs aufgewachsen ist und auch ein gutes Artwork zu schätzen weiß und gerne ein großes Gatefold in der Hand hat und sich mal mit einem Album eine Stunde lang abends hinsetzt und die Welt ausschaltet und das Album einschaltet. Es gibt ja auch heute noch Leute, die halt 20 Jahre jünger sind als ich, die das genauso machen. Da lerne ich auch über die Band immer wieder Fans kennen, die da genauso ticken wie wir. Aber es ist natürlich weniger geworden. Das hängt dann auch vom Album ab. Ich setze mich natürlich beim Autofahren nicht hin und lege mir eine Schallplatte auf. Das ist natürlich völliger Nonsens.
Ich finde generell schön, dass auch das Artwork wieder ein bisschen mehr Berücksichtigung erfährt. Spotify hat ja jetzt so eine kleine Ecke eingeräumt. Das ist jetzt beim neuesten Update, haben die das eingespielt, dass du tatsächlich das Albumcover in so einem, keine Ahnung, handflächengroßen Format siehst, finde ich zumindest schon mal eine schöne Idee, wenn man jetzt irgendwie noch so ein paar Features einbaut, wo man vielleicht noch die Lyrics parallel irgendwie bekommt oder so, dann ist das zumindest, dann geht das schon mal in die richtige Richtung, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt ja auch diese Videofunktion, wenn ich mich nicht irre, wo man auch irgendwie sowas machen kann. Ich weiß, dass ich irgendwann mal, muss mich jetzt so ein bisschen outen als jemand, der solche Musik wohl auch hört, aber ich habe auf dem Weg von irgendeinem Konzert nach Hause unserem Bassisten das Album von Billie Eilish zeigen wollen. Und dass ich, muss ich ganz ehrlich zugeben, gar nicht schlecht finde. Ich habe das halt im Autoradio übers Handy halt angestellt und habe mich so für einen Moment etwas erschrocken, als dann ein Bild von ihr kam, wo ihr auf einmal so eine riesige Tarantel aus dem Mund gekrochen kommt. Und ich dachte, was zur Hölle? Ich wusste nicht, dass es diese Funktion da gab, und auf einmal kommt dann sowas. Ja, das ist natürlich noch ein Schritt nach vorne. Ich glaube, auch so ein Produkt, so eine Plattform lässt sich ja auch immer noch verbessern. Lässt sich immer noch ein bisschen userfreundlicher, ein bisschen cooler machen, ein bisschen umfangreicher. Da lässt sich sicherlich dran arbeiten, wenn man das Produkt am Leben erhalten will. Muss man dann wahrscheinlich auch.
Jetzt ist ja so, dass die anderen Branchen, die mit Digitalformaten arbeiten, im Endeffekt viel dreister sind als die Musikbranche. Da gibt es dann zum Beispiel diese ganzen Standard- und Premium-Modelle, es gibt Abo-Modelle, es gibt Bonus-Content, den sich die bezahlen lassen, sei es jetzt zum Beispiel auch die Software, mit der wir Musiker arbeiten, die ist zum Beispiel oft so aufgebaut. Die Games-Branche ist extrem dreist, was ihre Vermarktungsmodelle anbelangt. Aber auf der anderen Seite sind dann natürlich auch Ideen, an denen man sich als Künstler orientieren kann. Findest du, wir machen zu wenig? Findest du, wir sind zu bescheiden? Und findest du, wir sollten gucken, wie wir jetzt, wenn das eben die Verschiebung auf digital immer weiter voranschreitet, dass wir da mit der Monetarisierung irgendwie uns was Neues ausdenken müssen?
Ja, aber man muss hinterher sein und man muss einfach dranbleiben. Das ist halt so. Ich meine, die Musikindustrie war nie auf einem Stand, wo sie lange geblieben wäre. Also ich meine, der Satz, ja, die Industrie ist im Wandel, der wurde einem immer um die Ohren gehauen, als vor 20 Jahren diese Downloading-Sache aufkam. Aber die Wahrheit ist ja, dass die Musikindustrie nie lange gleich geblieben ist. Ja, die Einführung des Fernsehers oder FM-Radio, das hat ja alles auch riesen Schneisen geschlagen, auch in der Industrie und viel verändert. Und auf der einen Seite denke ich mir, ja, wir müssten da alle viel mehr machen. Da fasse ich mir auch durchaus an die eigene Nase. Wir sind mit Steora selber überhaupt nicht aktiv genug, was irgendwie Videocontent angeht oder so.
Aber ist das überhaupt unsere Aufgabe? Weil ich glaube, das sollten eigentlich eher die... Das ist vielleicht eher was, was die Labels anpacken sollten, oder?
Jein. Ich meine, klar, wenn ich jetzt irgendwie in einer Band wäre, die halt auf einem anderen Level arbeiten würde, mit einem größeren Label wäre, wo diese Ressourcen dafür da sind, gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite gibt es jede Menge Bands, die über Modelle wie Patreon eigentlich genau das machen. Das Problem, was ich da so ein bisschen sehe, ist für eine Band wie uns, die halt jetzt kein großes Support-Netzwerk hat an Leuten, die gut mit Videoschnitt sind oder Hardware für solche Sachen haben und so, ist, dass, naja, das Risiko ist da, dass man immer mehr zum YouTube-Kasper verkommt und sich nicht mehr auf das konzentrieren kann, was eine Band eigentlich machen sollte, nämlich vorrangig gute Musik machen und so viel Zeit, wie sie dafür aufbringen kann, damit verbringen, unterwegs zu sein und live für Leute zu spielen. Mhm. Und ja, ich sehe halt nicht ein, warum ich irgendwie den großen Teil meiner Freizeit und meines Geldes da reinstecken soll, irgendwie Videokasper zu sein auf YouTube, wenn ich eigentlich halt diese Band machen will. Andererseits muss ich scheinbar solche Sachen dazu machen, damit es überhaupt noch jemand mitbekommt.
Ja, es kommt irgendwie auf zwei verschiedene Dinge, glaube ich, drauf an. Das eine ist, hat man überhaupt die Zielgruppe, die sich so ansprechen lässt? Und zweitens, ist man eher Studiomucker, dann auf jeden Fall Video? Oder ist man eher Live-Mucker, dann ist es eventuell verzichtbarer? Und du schüttelst den Kopf?
Nee, weil Live-Mucker schön und gut, aber auch Live-Mucker leben davon, dass Leute zu den Konzerten gehen. Und die musst du vorher mit irgendwas erreichen, damit die für ein Konzert wissen und auch irgendwie wissen, okay, das ist eine Band, die ich auch irgendwie zumindest geil finden könnte, wenn ich die nicht sogar schon kenne. Aber das heißt, gerade dann muss ich auf der Ebene viel mehr arbeiten, um potenzielles Publikum zu erreichen, das auch die Konzerttickets überhaupt kaufen kann.
Jetzt warst du ja einer von den lokalen Musikern hier aus der Gegend, die mir schon sehr früh aufgefallen ist mit so kreativen Ideen, zum Beispiel diese Crowdfunding-Kampagne. Ja. Ich finde das unfassbar, dass ihr das damals geschafft habt, weil ich dachte, sowas geht eigentlich nur, wenn du wenn du wirklich als große Band ankommst oder zumindest als mittelgroße Underground-Act, weil ganz groß, da zahlen die Leute natürlich auch nicht so Crowdfunding, aber ich meine, es wird heute auch nicht mehr funktionieren, oder? Da bist du einfach zum richtigen Zeitpunkt, als das noch nicht so übersättigt war, mit der Idee angekommen, oder?
Ja, also soweit ich weiß, waren wir seinerzeit 2012, als das Ganze zum ersten Mal angeleiert habe, waren wir, soweit ich weiß, damals die erste deutsche Metalband oder zumindest die erste, von der ich gehört habe, die sowas gemacht hat. Und ich war auch selber von vornherein sehr skeptisch, wenn man sich nochmal auf YouTube den Videoclip dazu anguckt. Da habe ich auch den Punkt daraus gemacht, dass ich halt so ein bisschen Leuten, die mir in den Ohren lagen von wegen, ey, musst du auch machen, dann läuft das auch mit der Band, denen so ein bisschen beweisen wollte, dass es nicht funktioniert. Gut, sobald ich einmal dabei war, wollte ich natürlich, dass es funktioniert. Und naja, ein paar haben es vielleicht mitbekommen, long story short, wir haben die Kampagne zwar erfolgreich abgeschlossen, aber nachher ist dann die Plattform selbst bankrott gegangen und hat uns mit dem Schaden hängen lassen. Das war natürlich dann nochmal so eine Geschichte für sich.
Aber trotzdem Respekt, dass es überhaupt, ne, dass überhaupt die Leute mobilisieren konnte. Also das ist schon viel, viel wert. Zum Thema Streaming nochmal. Macht es eventuell Sinn, das ist ein Gedanke, den ich letztens hatte, wenn man hergeht und diese Plattform nicht nur für die Musik nutzt, also sprich, ich bin ja jetzt Podcaster, aber man könnte doch theoretisch auch die eigene Musik kommentieren. Also sprich, man könnte ja so eine Art Spoken-Word-Kram mit dazu packen und dann würden sich ja die Streams ja quasi verdoppeln fast. Ne? Ja, jetzt mal optimistisch gesprochen. Was hältst du von solchen Ideen?
Es gibt ein paar Alben, wo das schon gemacht wurde, wo ich das jetzt im Hinterkopf habe. Ja, kann man natürlich machen, das ist auch nicht uninteressant. Dann kann man sich das da anhören. Es ist natürlich sowas, was man dann wahrscheinlich einmal hört und dann ist es halt gut. Ne? Also ob das dann irgendwie wirtschaftlich Sinn macht, bezweifle ich mal. Hätte natürlich den Vorteil, es ist halt auf den Plattformen, wo die Leute halt dann schon sind. Kann man machen, wenn so ein Album eine Backstory hat, die jemanden interessiert. dann, also ich weiß nicht, was ich irgendwie auf Albumformat den Leuten über ein Album von uns erzählen sollte, ehrlich gesagt.
Ach, ich glaube, dass jeder Song hat eigentlich was es wert ist zu erzählen. Und vor allen Dingen, es kommt darauf an, wem du es erzählst. Zum Beispiel, ihr seid ja sehr progressive Künstler und ihr könnt, bei euch wird sich zum Beispiel anbieten, dass ihr sehr viel über den musikalischen Hintergrund eines Songs erzählt, ne? Bei anderen Bands, die vielleicht eher Geschichten erzählen oder bei denen es eher ums Image geht, die haben vielleicht eine andere Vision, ein anderes Bild, was sie irgendwie teilen können. Aber ich glaube, dass wir gar nicht so sehr diese YouTube-Kasper markieren müssen, wenn wir versuchen, bei unserer Kunst zu bleiben und zu gucken, die vielleicht in Formaten noch ausladender darzustellen, die auch zur Musik passen.
Ja, das ist richtig. Da stößt du für mich gerade eine relativ neue Idee mit an, im Endeffekt. Also jetzt keine konkrete Idee, aber da gibt es natürlich viel, was man machen könnte, je nach Zielgruppe. Ob ich jetzt irgendwie was über die Produktion von dem Album so ein bisschen für Musiker und Gearheads, das erreicht dann vielleicht ein paar Leute, aber die freuen sich halt dann. Das könnte man zum Beispiel machen. Gut, das hat man bisher meistens dann eher über YouTube gemacht. Hängt dann auch davon ab, ob der Faktor Video dabei interessant ist. Ich denke, ja. Hängt auch davon ab, wie man das Ganze dann gestaltet. Wenn ich irgendwie für so ein Albumformat irgendwie genügend halbwegs Interessantes zu erzählen bekomme und dann vielleicht irgendwie noch einen Gastsprecher bekomme, der das Ganze in der Stimme von Brian Blessed erzählt, dann mache ich das sehr gerne. Ob es nachher wirklich Leute interessiert, keine Ahnung, das hängt dann von der Band ab. Bei uns hätte ich für bestimmte Themen Leute im Kopf, die das vielleicht interessiert. Bei anderen Bands sind es wieder andere Leute und andere Themen. Ob das ein Format wäre, was sich dann unbedingt wirklich breit durchsetzt, keine Ahnung. Wäre gut, das mal herauszufinden.
Ja, ja. Ich meine, irgendwie müssen wir ja damit arbeiten, ne? Also ich glaube, wir sind uns beide einig, dass wir können zwar abkotzen, wenn wir die Abrechnungen sehen. Wir können dann auch mal sagen, so, jetzt erstmal nichts mehr hier mit Spotify und Zeug, aber letztendlich, ich meine, du hast ja selber gesagt, ne, es ist eher eine Pause als jetzt wirklich eine konsequente Abkehr.
Ja, mal gucken. Also ich meine, das ist halt die Frage, wie konsequent ich damit sein werde, keine Ahnung.
Also die Ärzte sind ja jetzt auch wieder da. Und
ja. Das war auch von mir überhaupt nicht als Boykottaufruf gemeint oder so, weil das einfach nichts bringen wird. Also ich meine, es ist halt Erfahrung der letzten 20 Jahre, das Thema Musik einfach nur noch zu verkaufen, das ist halt jetzt 20 Jahre zu spät. Und da jetzt zu sagen, man soll die oder die Plattform nicht mehr benutzen, weil halt, das wird keinen Unterschied machen. Unterschied macht, dass Leute das zwar benutzen vielleicht, aber dann sagen, okay, die Band, die unterstützen will, muss ich irgendwo unterstützen und so mit diesen paar Stellen hinter dem Komma, die man da irgendwie von hat, damit unterstütze ich niemanden, sondern ich gehe auf Konzerte, ich kaufe hier und da mal der Band ein T-Shirt ab oder auch mal eine CD ab. Das unterstützt die Band und gibt auch eine Menge Leute, die das noch machen und Gott sei Dank. Aber dieses Bewusstsein muss halt da sein, dass man irgendwie, dass es so ein nice to have ist, aber dass die Unterstützung für Künstler ganz woanders stattfinden wird und muss.
Wer ist deiner Meinung nach angehalten, Musik und Kunst zu supporten? Ist das, brauchen wir mehr Künstlerförderung? Haben die Leute vielleicht zu wenig Geld mittlerweile? Oder ist einfach das Angebot an Entertainment so groß, dass die, dass es einfach schwierig ist, dann noch so viel Geld in Musik zu investieren, wie das früher der Fall war? Also wo müssen die Gelder fließen und wo müssen die Schleusen geöffnet werden, damit der Musik wieder mehr Cash zufließt?
Also ich denke mal, bei den meisten Konsumenten zwischen, sagen wir mal, 16 Jahren und 40 Jahren, die haben in weiten Teilen heute mehr verfügbares Einkommen, was sie für Entertainment ausgeben können, als das zu Zeiten meiner Kindheit der Fall war. Aber das Angebot ist halt auch viel höher, ne? Die Leute geben Geld für Netflix aus, die Leute geben Geld für andere Videostreaming-Plattformen aus, für Computerspiele, viel mehr Geld, als man da früher für ausgegeben hätte. Da sitzt das Geld sehr locker, weil es da nicht immer so leicht ist wie bei Musik, das halt eben so mitzunehmen. Und deswegen fließt da nicht mehr so viel. Auf der anderen Seite, was Förderung angeht, da gibt es ein paar neue Initiativen. Ich weiß, dass die Bundesregierung vor ein paar Jahren diese Initiative Musik neu ins Leben gerufen hat, wo recht viel Geld ausgeschüttet wird. Aber das ist halt leider immer mit einer großen Bürokratie verbunden. Die Untergrundbands wissen zum größten Teil auch überhaupt nicht davon, dass es das gibt. Da kann man froh sein, wenn Bands mitbekommen, dass es Institutionen wie die Wacken Foundation gibt, die zum Beispiel da einen sehr, sehr tollen Job machen und sehr unbürokratisch bei uns helfen. Die haben ja auch uns nach diesem Crowdfunding-Fiasko damals aus der Patsche geholfen. Das sind fantastische Sachen, aber das ist noch in der Szene noch nicht bekannt genug. Und ja, ich glaube, bei manchen Stellen zumindest ist es halt auch noch zu bürokratisch. Ne? Also da könnte die Initiative Musik, glaube ich, auch noch ein bisschen was von der Wacken Foundation lernen. Ich vermute mal, dass sie sich bestimmt auch miteinander mal zusammengesetzt haben. Wenn nicht, mach das mal. Aber da, auch da habe ich von so Stories gehört, dass dann irgendwie am Anmeldetag irgendwie die Faxleitung zusammengebrochen ist. Eine Faxleitung.
Wow.
Zurück in die Zukunft. Ne?
Ja, ja.
Das ist halt in Deutschland dann noch Neuland. Ja, und da könnte noch viel mehr passieren. Ich glaube, auf kommunaler Ebene könnte viel mehr passieren. Das Clubsterben, was halt gerade hier in Köln oder bei uns in Bonn auch ja ein echt ein Problem ist oder in den letzten Jahren war, das trägt ja auch dazu bei. Oder dass halt, weiß ich nicht, dass Studenten mittlerweile eben nicht mehr so viel Freizeit durch ein Studium zur Verfügung bekommen, wie das zu meiner Zeit war. Ich habe noch auf Magister studiert, ich konnte mir aussuchen, dass ich donnerstagabends auf diese Metal-Party gegangen bin und halt freitagmorgens diesen einen Kurs halt dann mal nicht belegt habe. Das ist scheinbar heute nicht mehr so. Und das ist eine Sache, die mir auffällt, so auf den einschlägigen Metal-Partys oder Untergrundkonzerten, die Studenten siehst du da noch sehr wenig. Und das finde ich ein bisschen irritierend, weil die eigentlich immer so die Hauptzielgruppe waren.
Ja, wie geht's bei euch jetzt musikalisch weiter? Released ihr trotzdem noch klassische Alben? Habt ihr euch überlegt, vielleicht auch mal mehr mit Singles zu machen oder so? Was ist der Plan?
Das haben wir uns tatsächlich überlegt. Den Plan hatten wir schon länger. Da wird es auch in Bälde ein bisschen Neuigkeiten geben. Ich glaube, dass für Bands wie uns das klassische Album auf gar keinen Fall tot ist. Aber man muss natürlich nicht nur auf Albumebene hinarbeiten. Das Problem ist halt nur, wenn ich sage, ich will irgendwie statt einem Album alle 2 Jahre irgendwie 3-4 Mal im Jahr Singles veröffentlichen, wäre technisch kein Problem. Der Aufwand, eine Digital-Single zu veröffentlichen, ist minimal. Aber ich muss natürlich dann gucken, dass ich irgendwie Studioaufnahmen trotzdem zusammen gebündelt bekomme, weil für einzelne Singles Musik zu produzieren, das kann sich im Untergrund wirklich niemand leisten. Es sei denn, du machst wirklich alles im Proberaum und zu Hause. Das wäre viel zu teuer. Wenn man das irgendwie hinbekommt, dann könnte das zumindest eine Möglichkeit sein, ein bisschen mehr Medienaufmerksamkeit zu erhaschen hier und da. Aber wenn das alle machen, wird das auch in die Hose gehen, glaube ich, weil dann einfach das Stimmengewirr an Releases halt noch größer und noch unübersichtlicher wird, dass du dann wieder eine noch größere Waffe entwickeln musst, um dich wieder durchzusetzen. Also so hier und da kann man das, denke ich, machen, aber eine goldene Regel ist das sicherlich nicht.
Ja, vielleicht erstmal eine goldene Regel für die nächsten Monate, vielleicht für die nächsten 1-2 Jahre und dann wird man sehen, was so die neuen Trends wieder für neue Ideen mit sich bringen.
Wir probieren es einfach mal aus, ja.
Ja, würde ich auch sagen. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu schwadronieren.
Ja, auch.
Dann würde ich sagen, Andreas, du gehst heute noch auf ein Konzert, wie war das?
Ich bin heute Abend noch in Essen an der Folkwang auf einer Aufführung von Benjamin Brittens Midsummer Night Dream. Und ja, hat überhaupt nichts mit Heavy Metal zu tun, aber könnte ganz nett werden. Ich bin mal gespannt.
Midsummer Night im Winter, das ist doch schön. Ja. Alles klar. Wir haben jetzt wahrscheinlich immer noch Winter, wenn ihr diese Ausgabe hört, aber hoffentlich nicht mehr allzu lange. Und ja, damit verabschieden der Andreas und ich uns von dieser Ausgabe und wir hoffen, euch ein paar interessante Infos mit auf den Weg gegeben zu haben. Vielleicht auch ein paar Denkanstöße, wenn ihr selber aktive Musiker seid. Und verabschieden uns von euch hier aus Kölle.
Glück auf!